möchte gern noch mal beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diese Zeit vor dir. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, weil wir dich kennen und wissen, dass du unser großer und herrlicher Gott bist. Danke, dass du heilig bist und dass du uns dazu einlädst, auch heilig zu sein, weil wir durch deinen Sohn heilig werden können. Danke, dass du uns das zusprichst, dass du das möglich machst. Danke, dass wir als deine Kinder, als deine Nachfolger hier zusammen unterwegs sein können auf dieser Erde. Bitte hilf du uns dabei, die Zeit, die wir haben, einfach zu deiner Ehre zu leben. Amen. Ja, jeder, der die letzten Wochen mal bei uns in den Gottesdiensten war, egal ob hier vor Ort oder zu Hause, der weiß, dass wir uns auf den Zukunftsprozess als Gemeinde vorbereiten. Die erste Gebetswoche liegt jetzt hinter uns. Und es ist so einiges passiert, wahrscheinlich sehr viele Gebete zu Hause, im Stillen oder auch hier oben in den Gebetsräumen, die dafür extra bereitstehen, auch unter der Woche. Es gab den Gebetsabend am Mittwoch, wie jeden Mittwoch. Es gab das Frühgebet freitagmorgens in einer reinen Männerrunde. Hat mich etwas überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. War aber trotzdem gut oder vielleicht auch gerade deshalb, wer weiß. Lasst euch überraschen, seid nächstes Mal dabei. Und dazu gab es bestimmt ganz viele ungesehene Gebetsspaziergänge, wo ihr alleine vielleicht zu zweit unterwegs wart und auch gebetet habt. All das wird in den nächsten 2 Wochen auch wieder stattfinden und sogar noch mehr als das. Zum Beispiel der Gebetstag am nächsten Samstag und Sonntag, 24-Stunden-Gebet, da kann man sich noch anmelden. Es gibt noch einige freie Zeiträume, da könnt ihr über den Newsletter dabei sein. Klickst du einmal weiter, Andreas? Wer den Newsletter noch nicht hat, kann ihn unter der Homepage abonnieren, fegaktuell@feg-heidelberg.de, und dann seid ihr up to date. Hier seht ihr auch noch mal ganz kurz den Kalender mit den verschiedenen Sachen, die die nächsten 2 Wochen laufen werden. Der Gebetstag, also nur von zu Hause natürlich, am 1. und 2. Mai. Und dann in der 3. Woche endet alles am 8. Mai mit dem Gemeindeforum hier in der Gemeinde und zu Hause. Auch da an der Stelle nochmal ganz herzliche Einladung dazu. Viele von euch sind ja schon motiviert. Das hat die Umfrage letzten Sonntag in der Predigt ergeben. Aber noch mehr als motiviert haben abwartend angegeben. Abwartend in Bezug auf ihre Motivation für diesen Zukunftsprozess als Gemeinde. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute, der nächste Sonntag, wo Stefan Lingott auch hier sein wird und Hans-Peter und ich ihn etwas interviewen und so eine Teampredigt hier gestalten wollen, dass diese beiden Predigten, aber vor allem die Gebetszeiten, die ihr alleine nutzt, vielleicht im Hauskreis, in einer anderen kleinen Gruppe, wie auch immer, dass das dazu beiträgt, dass noch viel mehr Leute motiviert sind für den Zukunftsprozess. Und genau darum soll es heute gehen, warum ein Zukunftsprozess. Mein Presenter streikt irgendwie. Streikt nicht? Warum ein Zukunftsprozess? Warum stecken wir als Gemeinde so viel Zeit und Energie rein? Man könnte ja sagen, wir haben doch die Bibel. Wir haben das Neue Testament, da steht doch alles drin, was für Gemeinde wichtig ist. Lasst uns das einfach leben und ausleben und dann ist gut. Der Gedanke ist natürlich richtig und auch berechtigt. Daher möchte ich einmal mit euch kurz über das Neue Testament gedanklich nur rüberfliegen und einmal festhalten, was das Neue Testament wirklich zu uns als Gemeinde sagt, was sie uns vorgibt, worüber wir uns keine Gedanken zu machen brauchen. Das erste ist unsere Identität. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir müssen nicht überlegen, was ist eigentlich eine Gemeinde nach dem Neuen Testament. Dazu steht ganz viel im Neuen Testament drin. Es wird auch ganz oft mit anschaulichen und allgemeinverständlichen Bildern dargestellt. Ein Bild zum Beispiel ist, dass die Gemeinde die Braut ist. Und die Braut von wem, ist natürlich die Frage, die da nahe liegt. Natürlich nicht vom Papst, nicht vom Pastor, nicht von der Welt, nicht von sonst irgendjemandem, sondern die Gemeinde ist die Braut von Jesus Christus. Wir als neutestamentliche Gemeinde auf der ganzen Welt sind seine Braut. Er ist unser Bräutigam und wir gehören zu ihm wie eine Braut zu ihrem Bräutigam. Ein anderes Bild, das wir im Neuen Testament finden, ist das Bild des Körpers, der auch auf die Gemeinde übertragen wird. Eine Gemeinde ist wie ein Körper und sie besteht aus vielen verschiedenen Teilen, aus vielen verschiedenen Menschen, die ganz unterschiedlich begabt sind, die unterschiedliche Leidenschaften haben und auch ganz unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde im Reich Gottes wahrnehmen. Aber wie der menschliche Körper vom Kopf her gesteuert und bestimmt wird, ist es auch bei der Gemeinde so. Die Gemeinde wird auch vom Kopf her gesteuert und geleitet. Und wer ist das Haupt, wie es so schön heißt in der Luther-Übersetzung, wer ist der Kopf der Gemeinde? Nicht die Gemeindeleitung, sondern ebenfalls Jesus. Jesus ist das Haupt jeder Gemeinde. Er ist das Haupt der Kirche. Also Jesus bestimmt und lenkt seinen Körper. Und das letzte Bild, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist uns auch sehr, sehr bekannt. Die Gemeinde, die Nachfolger, wir als Christen werden als Söhne und Töchter Gottes bezeichnet. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind eine Familie, in der Gott unser Vater ist. Wir gehören also zusammen. So können wir diese drei Bilder und auch alles, was sonst noch zur Identität der Gemeinde im Neuen Testament steht, zusammenfassen und sagen, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Ist eine Gemeinschaft aus Söhnen und Töchtern, aus verschiedenen Körperteilen ist die Braut Jesu und diese Gemeinschaft gehört zu Gott. Sie hat einen gemeinsamen Herrn und einen gemeinsamen Vater. Das andere, was im Neuen Testament auch feststeht für uns als Gemeinde, ist unser Auftrag. Diese Gemeinschaft, von der ich gerade gesprochen habe, ist nicht einfach ein Kuschelclub und soll sich treffen, um gegenseitige Nabelschau zu betreiben, sondern Gott hat ihr einen Auftrag mitgegeben, eine Bestimmung, die für diese Gemeinde gilt, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Seit dem Tod Jesu, seit Pfingsten bis heute zieht sich dieser Auftrag durch und ganz prägnant steht er am Ende des Matthäusevangeliums. Geht hin, ihr kennt den Satz, ihr wisst, wie es weitergeht, geht hin, und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ganz kurz zusammengefasst, was unser Auftrag als Gemeinde ist. Wir sollen Menschen in die Nachfolge von unserem Herrn ganz neu dazurufen. Wir nennen das dann Evangelisation, Menschen Jesus vorstellen, sodass sie anfangen können, auch an ihn zu glauben, so wie wir es tun. Aber damit endet der Auftrag nicht. Wenn jemand Jesus als seinen Herrn, als seinen Vater, als seinen Kopf annimmt, geht die Reise erst richtig los. Wir werden in diesem Missionsbefehl auch dazu aufgefordert, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, einen Lebensstil an den Tag zu legen oder uns ein Verhalten anzulegen, das diesen Jüngern, diesen Nachfolgern Jesu entspricht. Und das nennen wir dann Jüngerschaft oder Nachfolge, dass wir eben in unserem Jüngersein, in dieser Nachfolge, in dem Schülersein von Jesus wachsen. Das Neue Testament sagt also ganz klar, wer wir als Gemeinde sind, was unsere Identität als neutestamentliche Gemeinde weltweit ist und sie schreibt uns auch unseren Auftrag in unser Stammbuch, sodass wir wissen können, was wir hier auf der Erde tun müssen. Und daneben gibt es natürlich noch ganz viele weitere Tipps, wie wir unsere Zeit und unser Leben hier auf dieser Erde gestalten sollen. Es wird zum Beispiel gesagt, wie wir beten sollen, welche Haltung wir dabei haben. Es wird gesagt, dass wir als Familie uns untereinander lieben sollen, dass das ein Kennzeichen ist dieser Familie. Es wird natürlich auch gesagt, dass wir unsere Zeit, unser Geld, alle Ressourcen, die wir haben, nicht nur für unsere eigenen Bedürfnisse verwenden sollen, sondern auch, um anderen Menschen zu dienen. Und so gibt es noch ganz viele weitere Ratschläge, die ganz konkret in unser Leben hineinsprechen und uns motivieren, einen Lebensstil auszuüben, der unseren Gott ehrt, unseren Vater ehrt. Aber selbst wenn wir das alles zusammentragen und das als Gemeinde auch verinnerlichen, bleiben immer noch einige Fragen offen. Ich habe euch nur mal eine Handvoll mitgebracht. Ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Die erste Frage lautet: Wie sollen wir den Auftrag heute erfüllen? Wie sollen wir als FEG Heidelberg hier in dieser Stadt, in diesem Jahrzehnt, diesen Auftrag, der schon seit 2000 Jahren gilt, wie sollen wir ihn ganz konkret hier ausleben? Auf wen oder auf was sollen wir unser Hauptaugenmerk legen? Gibt es da eine Antwort, die für uns als Gemeinde gilt? Eine zweite Frage: Wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel von unseren Finanzen investieren wir zum Beispiel in Evangelisation? Und wie viel unserer Zeit investieren wir in das Thema Jüngerschaft? Eine Frage, die das Neue Testament nicht beantwortet. Oder kennt ihr einen Vers, der das beantwortet? Eine weitere Frage ist: Was sind unsere Stärken als Gemeinde und was davon braucht unsere Stadt am allermeisten? Eine vierte Frage und die letzte: Womit sollen wir als FEG Heidelberg nach Corona weitermachen wie vorher? Und was muss sich vielleicht verändern? Was sollten wir einstampfen? Was müssen wir vielleicht neu aufbauen? All diese Fragen, die beschäftigen uns als Gemeindeleitung und die wollen wir im Zuge dieses Zukunftsprozesses auch gemeinsam bewegen und jetzt in dieser Gebetszeit, in diesen 3 Gebetswochen auch ganz konkret für diese Fragen beten, weil ich glaube, dass Gott ganz konkret für uns etwas zu sagen hat, für uns etwas vorbereitet hat, etwas, was wir nur entdecken und dann auspacken müssen. Deshalb beten und fasten wir gerade, um Gottes Antwort auf diese Fragen auf die Spur zu kommen. Wir wollen ein Bild für uns als FEG Heidelberg vor Augen gemalt bekommen, das für uns für die nächsten Jahre gilt, woran wir uns festhalten können, was uns Orientierung gibt, was uns aber auch motiviert und nach vorne zieht. Und was genau durch so einen Gebetsprozess, in dem wir gerade drinstecken, passieren kann, das sehen wir in dem kurzen Predigttext von heute. Andreas, ich bitte dich einfach durchzuklicken, wenn ich weiterlese. Wir lesen in Apostelgeschichte 13 ab Vers 1. Schlagt mal eure Bibeln auf. Apostelgeschichte Kapitel 13 ab Vers 1. Da heißt es: In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Vierfürsten, mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ich habe 2 Leitsätze, 2 Leitgedanken, die mich in diesen Gebetsprozess hineintreiben und motivieren. Das eine ist das Zitat von Open Doors: Geistliche Ziele müssen im Gebet erobert werden. Und das andere ist genau dieser Text. Das, was hier passiert, ist mein kleines Vorbild für unseren Zukunftsprozess als FEG Heidelberg. Wir sind auf den Spuren der Gemeinde in Antiochia unterwegs und das motiviert mich total. Und wir sehen am Anfang, dass die Propheten und Lehrer dieser Gemeinde vorgestellt werden oder gesagt wird, dass diese Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer hat und sie werden sogar namentlich erwähnt. Da ist Barnabas, ein Levit aus Zypern, den wir auch aus der Apostelgeschichte kennen, der mehrmals erwähnt wird. Da ist als zweites Simon mit dem Beinamen der Schwarze. Zu ihm wissen wir eigentlich anhand des Neuen Testaments nichts. Der Beinamen ist natürlich gerade in der heutigen Zeit sehr auffällig und sticht ins Auge. Die Gründe dafür oder der Ursprung dafür, wie Beinamen entstehen, sind sehr, sehr unterschiedlich, sodass man hier nicht mit Sicherheit sagen kann, was dazu geführt hat. Aber vermutlich ist der Grund auch das, wonach es im wahrsten Sinne des Wortes aussieht. Als drittes kommt wieder ein uns unbekannter Lucius aus der Stadt Cyrene im heutigen Libyen. Er ist ein weiterer Prophet und Lehrer dieser Gemeinde. Dann kommt Manaen, zu dem gesagt wird, dass er mit dem Vierfürst Herodes zusammen aufgewachsen ist, also ein Vertrauter von ihm war, vielleicht auch noch zu der Zeit ist, das weiß man nicht. Und an letzter Stelle Saulus, der uns viel besser bekannt ist als Paulus. Diese fünf Männer sind die Lehrer und Propheten der Gemeinde in Antiochia. So wird es uns im ersten Vers vorgestellt. Und aus einem nicht näher beschriebenen Anlass wissen wir, dass diese Gemeinde mit diesen Propheten und Lehrern zusammen betet und fastet, sich also auf Gott, auf ihren Herrn ausrichten. Und in diese Gebets- und Fastenzeit hinein spricht der Heilige Geist. Er spricht in diese Ausrichtung der Gemeinde auf ihn und beruft Paulus und Barnabas für eine ganz, ganz neue Aufgabe. Aus diesem Text geht nicht hervor, zu welcher Aufgabe, was ihre Berufung ist. Wenn wir die Apostelgeschichte aber weiterlesen, erfahren wir es aus den nächsten Kapiteln. Und nachdem der Heilige Geist sie berufen hat, das ausgesprochen hat, betet und fastet die Gemeinde wieder, legt ihnen die Hände auf und entlässt sie auf ihre Mission. Soweit der Text. Es gibt da eigentlich nichts Großes rumzudeuteln, Fragen, die man irgendwie nicht verstehen kann, außer dass wir uns natürlich wie immer wünschen zu wissen, wie hat der Heilige Geist gesprochen? Hat er wirklich akustisch in die Gemeinde hineingeredet? Hatte einer der Propheten den Eindruck und die Gemeinde ist dem einfach gefolgt? Wir wissen es nicht. Aber es ist klar vom Hergang, was passiert ist. Und deshalb möchte ich gleich auf ein paar Punkte eingehen, die wir für uns als Gemeinde, für unseren Zukunftsprozess mitnehmen können. Das erste ist, Gott redet. Gott redet, wenn wir uns dafür öffnen. Gott redet, wenn wir uns dafür öffnen. Gott möchte mit uns sprechen. Er ist ein redender Gott. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Er redet zu seinen Nachfolgern. Er redet zu seinem Volk. Er redet zu seiner Gemeinde. Er redet auch zu Menschen, die ihn noch gar nicht suchen. Er redet. Er ist ein redender Gott. Und das gilt heute genauso wie in der Vergangenheit. Und manchmal unterbricht er uns auch in unserem Alltag. Aber was wir am häufigsten sehen, auch wenn wir die Apostelgeschichte einmal dahingehend durchschauen, ist, dass Gott redet, wenn Menschen sich auf ihn ausrichten, sich ganz bewusst Zeit nehmen und seine Nähe, die Beziehung zu ihm suchen und sich ihm hinhalten. Das liebt er, da spricht er hinein, da offenbart er sich. Und genau das sehen wir auch an dieser Stelle. Die Lehrer und Propheten, die werden zwar besonders hervorgehoben, aber es wird deutlich, dass die ganze Gemeinde mit den Lehrern und Propheten fastet und betet. Und in diese Zeit hinein spricht der Heilige Geist. Sie haben sich bewusst Zeit genommen, sich auf Gott ausgerichtet und Gott stellt sich zu dieser Ausrichtung, zu dieser Fokussierung auf ihn, indem er eine neue Berufung für Barnabas und Paulus in diese Fastenzeit hineinspricht. Und genau darum starten wir auch unseren Zukunftsprozess mit diesen Gebetswochen, mit Fastenwochen, wo wir uns auf ihn ausrichten, wo wir uns auf ihn fokussieren, um einfach zu sagen, Jesus, wir sind da. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir sind deine Nachfolger und wir tun das, was wir im Neuen Testament sehen. Vielleicht sagst du aber, so ein Zukunftsprozess, der ist für mich gerade überhaupt nicht dran. Es können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Land unter wegen Homeschooling und Homeoffice, Schicksalsschläge in der Familie oder im Umfeld. Ganz, ganz verschiedene Gründe können ja dazu führen, dass man sagt, das ist gerade fernab meiner Realität. Und dann ist das auch in Ordnung. Vielleicht ist für dich auch gerade das dran, was Miri am Anfang aus ihrem Leben erzählt hat. Ich fand das richtig stark, dass man sich selber Zeit nimmt, sei es mit Büchern, mit Gebetszeiten in Augsburg oder sonst wo, wo wir uns einfach ganz persönlich erstmal auf Gott ausrichten, wo wir unseren persönlichen Zukunftsprozess vielleicht erstmal starten, um da wieder in der Beziehung zu Jesus Festigkeit zu bekommen. An Ostern haben wir darüber gesprochen, dass Jesus uns ja einlädt zur Osterruhe. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn das gerade deine Lebenssituation ist, diese Lasten dich drücken, dann komm zu ihm. Dann ist der Zukunftsprozess für dich gerade nicht dran. Aber lasst uns als Gemeinde und persönlich uns die Zeit nehmen, uns auf ihn zu fokussieren. Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung? Gott nahe zu sein ist unser Glück und das gilt für dich persönlich und das gilt für uns als Gemeinde. Wenn wir uns ihm nahen, dann tut das uns einfach gut. So hat er es in seinem Wort und in uns Menschen hineingelegt. Der zweite Punkt, den wir hier in dem Text sehen, ist, Gott beruft bereits Berufene. Gott beruft bereits Berufene. Barnabas und Paulus waren ja schon Lehrer und Propheten in der Gemeinde in Antiochien. Gott hat sie genau dazu nach Antiochia geführt. Barnabas ist extra nach Tarsus gereist, um Paulus von da zu holen nach Antiochia. Und sie sind gemeinsam Lehrer und Propheten in dieser Gemeinde. Sie hatten also eigentlich schon genug zu tun. Sie hatten ihren Auftrag, sie hatten ihre Berufung in der Gemeinde. Aber Gott spricht in ihren geistlichen Dienst in Antiochia eine neue Berufung für etwas, was er für sie bereithält, aus. Und das ist auch mein Traum, mein Wunsch für unseren Zukunftsprozess als FEG Heidelberg. Wir sind für Gott unterwegs. Wir nehmen unseren Auftrag hier in dieser Stadt wahr. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Gemeinde in dieser Ausrichtung auf Gott eine neue Berufung erleben können. Sei es als gesamte Gemeinde oder vielleicht auch nur Einzelne, so wie es in Antiochien passiert ist. Aber Gott kann Berufene ganz neu berufen, mit einem neuen Auftrag, mit einer neuen Bestimmung segnen und sie auf einen neuen Weg schicken. Wer hätte damals in Antiochien gedacht, als sie angefangen haben zu beten und zu fasten, dass das durch ihre Gebetszeit, durch ihre Fastenzeit passieren würde? Darum lasst uns erwartungsvoll beten. Lasst uns erwartungsvoll fasten. Gott will sich dazu stellen, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und er will zu uns reden. Und lasst uns auch dafür beten, dass Gott uns unseren Auftrag als FEG Heidelberg ganz konkret für dieses Jahrzehnt auch neu vielleicht vor Augen führt. Und das Dritte ist, die ganze Gemeinde ist involviert. Die ganze Gemeinde ist involviert. Es werden zwar die Lehrer und Propheten besonders erwähnt und hervorgehoben, aber wir sehen dennoch ganz klar, dass die ganze Gemeinde mitgewirkt hat. Es war nicht eine Sache dieser fünf Männer, ob wir sie jetzt als Gemeindeleitung bezeichnen könnten oder nicht, das wissen wir nicht, das geht nicht aus dem Text hervor. Aber sie beten und leiten die Gemeinde in dieser Fasten- und Gebetszeit an. Sie haben sich also gemeinsam, alle zusammen, auf Gott ausgerichtet. Und als Gott Paulus und Barnabas beruft zu dieser neuen Aufgabe, betet und fasten wieder die ganze Gemeinde zusammen und entlässt sie in ihren Auftrag. Und darum ist es uns als Gemeindeleitung auch so wichtig, dass wir nicht alleine sagen, unsere Zukunft der Gemeinde ist das, lasst unseren Fokus jetzt stärker auf Evangelisation richten oder lasst uns jetzt stärker die jungen Erwachsenen in den Blick nehmen, was auch immer. Wir denken anhand dieser Bibelstelle, aber auch anhand der Berufung der Diakone in Apostelgeschichte 6, dass es eine Aufgabe der ganzen Gemeinde ist, zusammen, gemeinsam unterwegs zu sein, um seine Berufung für uns als Gemeinde zu entdecken. Als Gemeindeleitung setzen wir den Rahmen. Wir haben die Grundentscheidung getroffen, wir haben ein paar Parameter festgelegt. Vieles andere ist ja auch so in unserer Gemeindekultur und in anderen Dingen, die bei uns in der Gemeinde festgelegt sind, schon angelegt für den Prozess. Also wir stehen nicht auf der grünen Wiese, aber es ist der Auftrag an uns als ganze Gemeinde, gemeinsam unterwegs zu sein und unsere Zukunft als FEG Heidelberg zu entdecken. Und darum ist es unsere Hoffnung und unser Gebet, dass alle, die sagen, die FEG Heidelberg ist mein Zuhause, ist mein Platz, dass sie eine der Gebetsgelegenheiten, die ich am Anfang angezeigt habe, wahrnehmen. Dass ihr alleine oder mit anderen zusammen für diesen Zukunftsprozess betet. Dass ihr eure Ohren spitzt und hinhört und vielleicht von Gott ein Wort bekommt, eine Idee bekommt, vielleicht eine neue Berufung, so wie wir es in dem Text gesehen haben, und wir dann ab dem 8. Mai zusammen darüber sprechen können und gemeinsam überlegen, in welche Richtung soll es mit uns als Gemeinde gehen. Lasst uns die nächsten Wochen Gott in den Ohren liegen, wie es so schön heißt, lang und oft und in ganz unterschiedlichen Situationen von ganz unterschiedlichen Menschen. Wir wollen gemeinsam entdecken, was Gott für uns vorbereitet hat. Und hier in Apostelgeschichte 13 sehen wir einen Weg, wie wir das entdecken können, indem wir als Gemeinde uns gemeinsam auf Gott ausrichten, durch Fasten und Beten. Der große Paulus gründete in seinem Leben viele Gemeinden, wirklich viele. Wir sehen ein Stück davon in der Apostelgeschichte. Er hat danach Briefe an diese Gemeinden geschrieben, die einen großen Teil unseres Neuen Testamentes ausmachen. Dadurch hat Paulus die Christenheit in der damaligen Zeit geprägt, aber auch die ganze Kirchengeschichte bis heute maßgeblich geprägt. Und das hat damit angefangen, dass diese eine kleine Gemeinde in Antiochien gebetet und gefastet hat, sich auf Gott ausgerichtet hat und dadurch im wahrsten Sinne des Wortes den Lauf der ganzen Welt verändert hat. Das hat da seinen Ausgangspunkt genommen. Ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass das bei uns genauso passiert. Mit ein paar weniger Schritten wäre ich auch schon sehr zufrieden. Aber lasst uns wirklich erwartungsvoll beten. Gott ist ein Gott, der redet, der sich dazu stellt, wenn Menschen sich auf ihn ausrichten, auf ihn fokussieren. Und darum starten wir diesen Zukunftsprozess, weil wir das entdecken wollen, was er für uns bereithält, weil wir uns auf ihn fokussieren wollen und gerne hören möchten, welche Berufung er für uns als Gemeinde oder für Einzelne vielleicht aussprechen möchte für die nächsten Jahre. Vielleicht wird am Ende dieses Zukunftsprozesses vieles so bleiben, wie es vorher war. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Vielleicht wird aber auch vieles anders sein. Vielleicht kommt eine ganz neue Berufung in unser Gemeindealltag hinein. Wer weiß das schon? Aber wenn wir uns nicht auf Entdeckungsreise machen, werden wir es nie erfahren. Darum lasst uns gemeinsam beten, gemeinsam fasten, die nächsten 2 Wochen nutzen, um uns auf Gott auszurichten, seine Nähe zu suchen und zu hören, was er uns zu sagen hat. Amen.